Ich beginne langsam, ganz langsam, nicht vom Verstand her, sondern auch von meinem Herzen zu verstehen, was denn dieses Weihnachtsfest in Wahrheit bedeutet. Was denn das für Auswirkungen hat auf alle von uns. Was denn Gott da eigentlich gemacht hat, was es mit dir und mir persönlich zu tun hat. Und all diese Dinge, diese Traditionen, diese Festivitäten, die wir haben, die sollen uns ja letztlich daran erinnern. Das ist ja der Grund, warum wir das zelebrieren und feiern. Und da bin ich, da lerne ich auch das immer wieder neu schätzen. Die Weihnachtsgeschichte, die ist eine der faszinierendsten, wenn nicht sogar die faszinierendste Geschichte in der gesamten Bibel. Es ist die wundervollste oder eine der wundervollsten und inspirierendsten Geschichten in der Bibel. Es ist voller Wunder, voller unglaublicher Dinge, die da passieren, die da gesagt werden, voller Freude, voller großartiger Dinge und auch voller Botschaften. Bevor wir uns mit Gabriel und den Engeln beschäftigen, möchte ich nur einen ganz kurzen so einen Abstecher machen, einen Umweg. Ja. Es hat 450 Jahre oder 400 Jahre Totenstille geherrscht. Der letzte Prophet, es war lang, lang, kein Mensch hat mehr einen Prophet gesehen dort in Israel. Und es gibt kein öffentliches Reden mehr von Gott in diesem Land. Es ist einige Zeit vergangen. Und nach dieser langen Zeit der Funkstille quasi, da macht Gott den ersten Schritt auf die Menschen wieder zu. Und in 1. Johannes 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Gott hat zu Weihnachten den absolut ultimativen Schritt auf die Menschheit zugemacht. Nämlich den einen Schritt, so wie es die Ruth schon gesagt hat. Die Ruth hat im Übrigen fast eine halbe Predigt heute in drei Sätzen vorweggenommen. Aber das ist gut so. Gott will uns dadurch irgendwas sagen. Weihnachten ist der ultimative Schritt Gottes auf uns Menschen zu. Ist uns das klar? Weihnachten, das ist nicht irgendein Fest, das nur dazu dient, dass wir uns die Bäuche faulhauen und gute Gemeinschaft miteinander haben, auch wenn das alles super Dinge sind. Weihnachten ist das Fest, an dem Gott den Menschen so nahe gekommen ist, wie niemals zuvor. Er ist einer von uns geworden. Er ist Mensch geworden und er wohnte unter uns. Und dieser ultimative Schritt Gottes auf uns zu, das war nicht etwa, so wie es die Ruth gesagt hat, das war nicht ein Plan B oder C, das war der Plan A, das war der Masterplan Gottes. Er hat sich das von Anfang an so ausgedacht, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das war der Plan von vorne weg. Und genau das ist der Grund, nämlich, dass Gott diesen Plan von Anfang an hatte. Genau das ist der Grund, warum Gott buchstäblich Himmel und Erde in Bewegung setzt und seinen allerbesten Botschafter, den er nur irgendwo finden kann, nämlich den Engel Gabriel, aussendet, um diese Dinge auf der Erde anzukündigen, in gewisser Art und Weise vorzubereiten und uns Menschen nahezubringen. Den Menschen nahezubringen, erstens, die es betrifft in der Weihnachtsgeschichte, und Freude zu verkünden. Das ganze Alte Testament ist nur einer der Aspekte, aber das ganze Alte Testament ist voll von kleinen Dingen, wie eine riesige Schnitzeljagd, über Jahrhunderte zurück. Es gibt Prophetien und Vorhersagen, die alle darauf hindeuten, auf diese Geburt von Jesus Christus und sein Leben danach und sein Sterben. Es ist, wie wenn Gott alles ganz akribisch und ganz genau und bis ins Detail planen wollte. Er wollte alles richtig in Szene setzen. Er hat dort und da Hinweise platziert, wie eine Schnitzeljagd. Und er hat das gemacht, damit es eine Vorfreude gibt, damit es eine Zuversicht gibt, damit es eine Hoffnung gibt, damit ein Glauben wachsen kann. Und wenn alles bereit ist, dann, wenn wie alles bereit war, dann hat Gott seinen Plan umgesetzt. Aber es hat lange gedauert, es hat Jahrhunderte gedauert. Gott bereitet die Ankunft von Jesus bis ins Detail vor. Und ein kleiner Teil davon, von diesem Plan, das sind Gabriel und die Engelschar. Wann immer in der Bibel Engel vorkommen, Und das passiert so ungefähr um die 300 Mal. Ja? Da findet etwas Epochales, irgendwas Gewaltiges, irgendetwas Heiliges findet immer statt. Ja? Der Engel, der kommt nicht nur so auf einem Café vorbei. Ja? Es findet immer irgendwas Großartiges, irgendwas Unglaubliches statt. Engel sind Diener und Boten Gottes und Paulus sagt, dass auch die Engel uns dienen. Engel sind von Gott geschaffene Wesen, die aus unserer Sicht für uns übernatürlich sind. Wir sehen sie nicht in der Regel. Ja? Sie sind nicht jeden Tag zu erkennen. Und ein kleines Stück dieser übernatürlichen Welt, die bricht zu Weihnachten hervor in unsere Welt. Und sie wird sichtbar. Die Weihnachtsgeschichte, sie strotzt in Wahrheit nur so vor Engelsbesuchen, wenn wir uns das genau anschauen und uns genau überlegen. Es gibt, zumindest habe ich keine gefunden, es gibt keine andere Geschichte in der Bibel, die so eine Dichte an Engelsbesuchen aufweist, wenn man das vorher und nachher dazu zählt, wie die Weihnachtsgeschichte und auch später dann im Leben von Jesus. Es gibt nichts, wo das so konzentriert ist, nämlich sowohl geografisch als auch zeitlich. Es ist, wie wenn die Engelsaktivität geradezu explodiert, von 0 auf 100. Ja? Die Ankunft von Gottes Sohn, von Jesus Christus, sie war so bedeutend, dass Gott den Gabriel selbst, einen der mächtigsten Engel, den der Himmel nur kennt, schickt, damit seine Botschaft entsprechend überbracht wird. Er bedient sich da keines Propheten, sondern dafür ist einer der mächtigsten Engel gerade gut genug. Und zuerst, das haben wir letzte Woche von Tom gehört, ich war zwar nicht da, aber er hat mir das geschrieben, was er gesagt hat. Das hat der Tom letzte Woche gepredigt. Zuerst kommt der Gabriel zu dem Zacharias. Und er verkündet dem Zacharias unglaubliche Dinge. Deine alte Frau, die wird ein Kind bekommen, für das ihr schon so lange gebetet habt. Und es ist unglaublich. Es ist unglaublich für den Zacharias. Er kann es nicht fassen. Es ist viel zu schön, um wahr zu sein. Es ist außerhalb jeder natürlichen Möglichkeit, dass die Elisabeth da schwanger wird. Es geht eigentlich nicht. Also es geht ganz bestimmt nicht. Und in Lukas 1, Vers 18 steht Folgendes. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortschrittlichem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Gabriel wurde zu Zacharias gesandt, später dann auch noch zu Maria, weil es einen massiven Umbruch in der Geschichte geben sollte. Es war diese Übergangszeit zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Es war Zeit für Gottes Masterplan, es war Zeit, den zu starten. Gott hat auf den Startknopf gedrückt und der Gabriel ist gekommen und hat das Ganze angekündigt und in gewisser Weise vorbereitet. Mir gefällt irgendwie die Antwort von Gabriel auf diese Frage von Zacharias, wo Zacharias fragt, wo soll ich das erkennen? Woran soll ich das erkennen? Wie soll denn das gehen? Gabriel sagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und das, was mich daran fasziniert, ist Folgendes, dass Gabriel genau weiß, wer er ist. Gabriel macht unmissverständlich klar, wer er überhaupt ist. Und mit wem Zacharias hier es eigentlich zu tun hat. Gabriel stellt sich uns vor als Gabriel, der vor Gott steht. Was macht Gabriel normalerweise? Was macht er, wenn er nicht zum Zacharias und zur Maria kommt und Kinder verheißt? Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Er steht vor Gott, er steht einfach da, er steht vor Gott. Er bekommt Aufträge, geht zum Zacharias, er geht zu Maria und dann steht er wieder vor Gott. Der Gabriel, er steht in der Gegenwart Gottes. in der Präsenz Gottes und er wird auch bezeichnet als der Engel des Angesichts. Er sieht Gott an und zwar die ganze Zeit. Und er staunt über Gott wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er das, was er dort macht. Und er findet immer irgendetwas Neues an Gott, was ihn dort fasziniert. Das ist seine Aufgabe, das ist das, wie er sich nennt. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich denke, das ist eine der großartigsten Dinge, die wir hier von Gabriel lernen können. Nämlich, das ist das, wie er sich selbst beschreibt. Er steht vor Gott. Wie die Engel, so stehen auch wir vor Gott. Und auch wir finden in der Bibel das immer wieder, wir sollen Gottes Angesicht suchen. Gerade in den Psalmen kommt es einige Male vor. Zum Beispiel, nur eine kleine Auswahl, Psalm 27, Vers 8. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Sucht mein Angesicht, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Oder Psalm 17, Vers 15. Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Wir kennen doch alle diese leidige Aufforderung, steh nicht so blöd herum, sondern tu endlich was. Oder? Mach was. Manche sagen dazu auch zack, zack, zack. Ja? Hin und wieder, wenn meine Söhne vehement sich weigern, ihr Zimmer aufzuräumen, ja? Dann sage ich etwas ganz Ähnliches. Steht's nicht so herum. Macht's endlich was, wenigstens irgendwas, ja, alles ist besser wie nichts. Diese Aussprüche, sie passen so wunderbar in unsere Tage und in unsere Zeit und wir sind so schnell dabei, irgendetwas zu machen, sich in die Arbeit zu schmeißen, Vollgas voraus, ja, mit 150% am besten. Und selbst bei uns in der Gemeinde, machen wir was. Oder noch besser, da müssen wir etwas verbessern. Da müssen wir etwas machen. Das liegt uns irgendwie, dieses Machen, dieses in Angriff nehmen, dieses Tun, der Dienst für den Herrn beschäftigt zu sein, keine Zeit zu haben, obwohl wir sie uns doch eigentlich nehmen könnten. Ich habe den Eindruck, dass dieses Verlangen, danach irgendetwas zu machen, irgendeine Rolle zu spielen, einen Unterschied zu machen und natürlich dann auch Anerkennung dafür zu bekommen, ein großer Motor ist für uns alle, für die ganze Menschheit. Ja, jeder sucht das, jeder sucht die Anerkenntnis, jeder sucht in gewisser Weise das Lob für die Dinge, die wir tun, die wir machen. Und dasselbe gilt auch für mich. Ich habe oft den Eindruck, wir beschäftigen nur uns selbst. Welche Gemeindemethode, welche Struktur ist denn die richtige? Wie können wir auf Besucher besser eingehen? Was können wir verbessern? Und das sind ja alles gute und löbliche Dinge. Das ist ja nichts Verwerfliches und nichts Verkehrtes dran, überhaupt nicht. Es ist so wie bei Maria und Martha. Maria sitzt bei Jesus und sucht sein Angesicht, während die Martha in der Küche steht, das Geschirrtuch wedelt und den praktischen Arbeiten nachgeht. Aber manchmal, da habe ich diese Ahnung, dass wir uns durch dieses geschäftige Treiben, so wie es Jesus auch sagt, uns öfter von etwas Größerem, von etwas Bedeutsamerem, von dem Besseren abhalten lassen. Jesus sagt, Maria hat das Bessere erwählt. Das bedeutet nicht, dass die Martha das Schlechte erwählt hat, sondern ihre Sache ist auch gut. Aber es gibt eine Zeit für beides. Es muss irgendwie eine Ausgewogenheit da sein. Was ist das Ziel, was ist der tiefere Sinn hinter all dieser Geschäftigkeit? Haben wir uns das überlegt? Warum tun wir das? Steh nicht herum, tu endlich was. Was ist, wenn Gott diese Aussage umdreht? Was ist, wenn Gott sagt, mach nicht einfach irgendwas, sondern steh einfach still? So wie Gabriel. Er steht vor Gott. Er steht einfach nur da. Und zwar solange, bis er einen Auftrag bekommt. Gabriel steht einfach nur vor Gott und sieht Gott an, er steht in seiner Gegenwart. Wo stehen wir? Wo stehst du? Wo stehe ich? Stehen wir? Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wie oft machen wir das? Wie oft stehen wir still? Ich möchte diesen Gedanken ein bisschen weiterführen. Am Anfang zu Weihnachten, bei Zacharias, bei Elisabeth, bei Maria, bei Josef, bei den Hirten am Feld, ja und sogar bei den Engeln selbst, bei den Engelscharen am Feld, da gibt es eine Sache, die sich bei allen wie so ein roter Faden durchzieht. Und das ist das Staunen über das, was gerade passiert, über das Staunen über das, was Gott tut. Und ich möchte es kurz vorlesen, einen Abschnitt. Die Ruth hat einen Teil schon daraus vorgelesen, aus Lukas 2, Vers 8. Achtet mal darauf, wie ganz plötzlich, als diese Engel zu den Hirten kommen, da etwas in der Luft liegt, wo die Freude überhand nimmt, wo man fast sagen könnte, der Himmel kann das nicht mehr halten. Der Himmel bricht hervor und diese Engelsscharen sind plötzlich überall. Achtet mal darauf, wie auch die Maria mit all diesen Erlebnissen umgeht und was die Hirten machen und was sie tun und wie sie vielleicht fühlen. Lukas 2, Vers 9. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und sie, also die Hirten, gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten, in einer anderen Übersetzung steht, staunten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Der Himmel konnte diese Freude nicht länger für sich behalten. Wie gewaltig muss dieser Anblick gewesen sein für diese Hirten da am Feld und auch gleichzeitig für die Engel. Ja, was wird das für beide bedeutet haben? Die Hirten staunten und sie haben alles berichtet. Und über Maria lesen wir, dass sie diese Dinge in ihrem Herzen behalten hat, in ihrem Herzen bewegt hat. Die Frage, die uns die Weihnachtsgeschichte und auch Gabriel und die Engelschar aufwerfen, ist, können wir heute noch staunen, können wir uns noch staunend diese Weihnachtsgeschichte anschauen? Können wir still dastehen vor Gott und über diesen riesigen Schritt, den er auf die Menschheit zugegangen ist, können wir da staunen? Oder sind wir so beschäftigt mit irgendetwas anderem, so wie die damalige Welt, dass wir es übersehen, wenn Gott vielleicht auch nur still und leise in unsere Welt hineinkommt und vielleicht nur kleine Anzeichen da sind, die auch nur wenige gesehen haben? Haben wir die Geschichte vielleicht schon so oft gehört? Dann wird es wieder Zeit, vor Gott zu stehen, so wie Gabriel, und zu staunen. Gott hätte kommen können in einem Feuersturm, in einem Meteoritenhagel oder was weiß ich, und hätte einfach da sein können als Messias, für jeden sichtbar. Das wäre etwas Unglaubliches gewesen, unübersehbar. Jeder hätte es gesehen. Aber irgendetwas daran war nicht gut genug für Gott. Gott ist gekommen, für den kein Ding unmöglich ist, das sagt dazu Maria, der Gabriel. Er ist gekommen leise und langsam. 9 Monate, 40 Wochen in einer Jungfrau, die ledig war, die irgendwo um die 15 Jahre alt war, gezeugt vom Heiligen Geist. angekündigt durch zahlreiche Propheten, kleine Hinweise, über Jahrhunderte verstreut, geboren in Bethlehem, nicht in Jerusalem, geboren in einer Höhle, in einem Stall, keinem Königshaus, nicht einmal in einem normalen Haus, gelegt in einen Futtertrog, vermutlich aus Stein, und kein Königsbett. In der Kälte der Nacht in Kleider gewickelt oder in Windeln gewickelt, mit den Hirten als den ersten Gratulanten und Bestaunern. Keine Menschen mit großen Errungenschaften und mit großem Ansehen. Er ist auf der Reise geboren, nicht zu Hause. Er hat keinen Platz gefunden bei den Menschen. Es war keine Herberge frei. Jesus, ein Zimmermann und trotzdem ein Mensch, der den Rahmen all dessen gesprengt hat, was Menschen möglich war. Er war souverän über Sturm und Wind, erhaben über jede Krankheit, über Dämonen, die Materie kontrollierend, Wasser in Wein verwandelnd, der Schöpfer als Mensch mitten in seiner Schöpfung. Er war der, bevor alles andere war, sagt uns Johannes. Der große Ich Bin im Gewand von einem Menschen, der unter uns wohnte und lebte und wandelte, weil er es so wollte, weil es sein Plan war. Und der gestorben ist, der getrennt von seinem Vater war durch unsere Sünde und wieder auferstanden ist. Ja, Jesus ist unser Vorbild. Aber wie oft staunen wir über diesen Jesus? Wie oft staunen wir über diesen Gott? Er ist mehr als nur ein Vorbild. Wann hat dich persönlich zum letzten Mal dieser unglaubliche Gott ergriffen? Nämlich innen im Herzen. Wann hast du das letzte Mal genau hingesehen? Wann bist du das letzte Mal stillgestanden? Wann bist du das letzte Mal vor Gott gestanden und hast die Dinge, diese Dinge dir von Gott vor Augen führen lassen? Gott hat die Ankunft von seinem Sohn jahrhundertelang ausgeklügelt vorbereitet und er hat Spuren ausgelegt, er hat Zeichen gesetzt. Und sogar die Weisen aus dem Morgenland sind auf so eine Fährte gelangt und haben letztlich auch über dieses großartige Wunder Gottes gestaunt. Können wir darüber staunen? Vor kurzem haben wir eine Predigtreihe aus der Offenbarung gehabt, die 7 Sendschreiben. Und kurz nach diesen Sendschreiben kommt in der Offenbarung Kapitel 4 eine Beschreibung von Engeln oder Wesen, die unglaublich viele Augen haben. Es steht in der Offenbarung 4, ab Vers 8. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der da kommt. Johannes nennt diese Wesen lebendige Wesen. Ja, lebendige Kreaturen, so nennt er sie. Sie hatten Augen innen und außen und rundherum und überall und haben gerufen, heilig, heilig ist der Herr, Gott Allmächtig, der war und ist und der da kommt. Die Frage ist, wozu diese ganzen Augen? Und wenn wir uns in der Natur umsehen, dann sehen wir, dass jedes Lebewesen perfekt auf seine Umwelt angepasst ist. Ein Fisch hat Flossen, ein Vogel hat Flügel, ein Eisbär hat ein dickes Fell. Und diese Wesen haben Augen. Wozu haben sie diese Augen? Sie stehen Tag und Nacht vor Gottes Thron. Sie brauchen diese Augen, um zu erkennen und zu sehen, wer Gott ist und wie er ist. Und sie kommen immer auf irgendwas Neues drauf. Und es endet darin, dass sie schreien oder rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott allmächtig, der war und der ist und der da kommt. Ich bin überzeugt davon, dass je mehr wir Gott erkennen, nämlich in unserem Herzen, das wird unser Leben verändern. Und wenn wir ihn mehr lieben wollen, dann genügt es, Gott anzusehen, wie er uns liebt, wie er ist, still zu stehen, vor Gott zu stehen, so wie Gabriel. möchte euch nur ein Beispiel geben über ein paar kleine Details in der Weihnachtsgeschichte, die so unglaublich sind und über die man staunen kann. Und es gibt noch viel, viel mehr. Die ganze Weihnachtsgeschichte ist unglaublich voll. Ja, wir könnten wahrscheinlich da ein ganzes Jahr drüber predigen. Das war kein Problem. Bethlehem ist circa 9 bis 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Man braucht dorthin, ich habe es nachgeprüft auf Google Maps, ja, man braucht zu Fuß 1,5 Stunden, ziemlich genau. Ja. Ist es wirklich der einzige Grund, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde, weil die Propheten es vorausgesagt haben? Das ist natürlich ein Grund, aber ich denke, es ist bei Weitem nicht der einzige Grund. Da steckt noch so viel mehr drinnen. Der Name Bethlehem, er bedeutet Haus des Brotes. Das ist das, was der Name Bethlehem bedeutet. Haus des Brotes. Johannes 6, Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. In Bethlehem, in dem Haus des Brotes, wird das Brot des Lebens geboren. Ich finde das unglaublich, ja? Weil Bethlehem hat schon lang Bethlehem geheißen, bevor Jesus dort aufgetaucht ist. Eine weitere Sache. Die Ruth hat es heute schon gesagt, in Bethlehem, da wurden traditionell Lämmer gezüchtet. Und diese Lämmer, die sind dann geopfert worden, beim Passafest. Sie wurden in Bethlehem gezüchtet und sie sind dort aufgewachsen in Bethlehem. Und sie sind verwendet worden, um die Sünden, um für die Sünden zu opfern, die Sünden zu sühnen. Jesus Christus, Gottes Sohn, das Lamm Gottes, wie er auch genannt wird, wird wie die anderen Lämmer in Bethlehem, die dann geopfert werden in Jerusalem, in Bethlehem geboren. Er ist dort geboren, um dann hinaufzuziehen, mit ein paar Umwegen natürlich, nach Jerusalem, um dort endgültig, dieses endgültige Opfer zu bringen und Erlösung zu bringen. Ich finde das absolut bezeichnend und faszinierend, was da drinnen liegt. Und noch eine Sache. Ist es wirklich Zufall, dass es die Hirten waren, die die ersten Gratulanten waren? Die Hirten waren nämlich diejenigen, die diese Lämmer aufgezogen haben. Und überlegt euch, es steht geschrieben, sie fanden die, wir haben es gelesen vorher, in Windeln gewickelt. Wisst ihr, was die Hirten gemacht haben mit den Lämmern? Sie haben sie eingewickelt in Gewand, damit sie sich nicht verletzen, damit sie makellos sind für das Opfer im Tempel. Was muss das für ein Anblick gewesen sein für die Hirten, als sie diesen Jesus gefunden haben, eingewickelt in Tüchern, ja, analog zu dem, wie sie ihre Lämmer einwickeln und schützen, damit sie makellos sind und ein makelloses Opfer sind. Es gibt nur viele, viele andere solche Dinge. Und auch die Dinge, die ganz offensichtlich in der Weihnachtsgeschichte sind, sind unglaublich und laden uns ein, darüber zu staunen. Gott nimmt sich die Zeit, seine Ankunft auf dieser Welt gründlich vorzubereiten. Und er achtet auf unglaublich viele Details, auf eine Unmenge davon. Er scheut es nicht, seine mächtigsten Engel auszusenden und zu beauftragen, das zu verkündigen. Und er nimmt sich auch für uns Zeit. Er bereitet auch seine Ankunft bei uns und bei allen Menschen, die da draußen sind. Er nimmt sich auch dafür Zeit und gründlich Zeit oft, das vorzubereiten. Wie lange dauert es, dass jemand oft gläubig wird? Bei manchen sind es Jahrzehnten. Aber er macht es. Und er nimmt sich die Zeit, sodass jeder Mensch die Möglichkeit hat, in all diesem Dunkel dieser Welt doch irgendwie ihn, das Licht, zu erkennen. Er steuert die Ereignisse in unserem Leben und er steuert es auch bei dir und mir. Es ist wie so eine persönliche Schnitzeljagd. Er macht es bei uns genauso. Der Engel Gabriel steht vor Gott in seiner Gegenwart wie die 4 lebendigen Wesen und auch wir sind aufgerufen, vor Gott zu stehen, still zu stehen und zu erkennen, dass er Gott ist. Und darüber zu staunen. Und auch wenn es hektisch ist in der Weihnachtszeit Und das war doch immer so. Das war bei Maria und Josef nicht anders. Aber irgendwann gibt es immer eine Pause. Irgendwann gibt es immer die Möglichkeit, sich mal auszuklinken. Nimm dir Zeit, dir die Weihnachtsgeschichte anzuschauen. Und fang an zu staunen über das, was da passiert ist. Gott kommt leise, er kommt höflich. Jesus klopft an. Heute bei dir und bei jedem. Er kommt uns nahe in dieser Geschichte, die mehr als 2000 Jahre alt ist mittlerweile. Wir müssen uns nur aufmachen und staunen. Das ist alles. Wir müssen nur stillstehen und staunen. Worüber staunen wir? Ich möchte beten zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich möchte dir Danke sagen für das, wie du zu uns auf diese Welt gekommen bist und all diese unglaublichen Dinge, die du dazu benutzt hast. Danke, dass wir die erkennen dürfen. Danke, dass du dich uns zeigst, dass wenn wir dich suchen, dass du uns versprochen hast, dass wir dich finden. Danke, dass du anklopfst bei uns. Und Vater, wir wollen über dich staunen. Wir wollen das Neue in unser Herz mit aufnehmen, auch dieses Weihnachten. Danke, dass du diesen wunderbaren Plan ausgeführt hast. Und dass du dich auf den Weg gemacht hast.